Herzlich willkommen zum 10. Spielverlagerung.de Podcast. Mein Name ist Tobias Escher und ich leite Sie durch eine Sendung voller Pleiten, Pech und Pannen. Ich heiße herzlich willkommen an meiner Seite Martin.
Hey yo.
Und natürlich immer dabei und immer fleißig und hat auch am Wochenende wieder 10.000 Artikel geschrieben, René.
Es waren nur 8.000, aber danke.
Und direkt aus der Pressingzentrale Tim.
Hi.
Ja, wir legen direkt los und schauen auf unser aller Lieblingsmannschaft, nämlich die Bayern aus München, spielen.
Unser aller Lieblingsmannschaft, bist du wahnsinnig.
Ja. Wir haben ja 2 von 3 Bayern-Fans sitzen hier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, aber wenn ich das unwidersprochen im Raum stehen lasse, werde ich hier gehängt in Dortmund.
An der Bushaltestelle bei dir.
An der Bushaltestelle.
Das ist wirklich kein schöner Fleck, kann ich sagen. Ich kenne sie.
Ja. So wollen manche anonym bleiben bei uns.
Ja, genau.
Wie seht ihr Bayern Chancen in diesem Spiel gegen Valencia?
Schlecht.
Schlecht.
Hohe schon... Niederlage, was kann nichts anderes sein.
5-0 Valencia, denke ich auch.
Na, jetzt mal ernsthaft, Tim, wie siehst du die Chancen bei Valencia und wie siehst du die Entwicklung der Bayern bis jetzt in den letzten Spielen?
Hm. Darf ich was Böses sagen?
Natürlich, klar. Nee, ne?
So, nein.
Ja. Bitte was Böses. Bitte
keine bösen Wörter.
Sag mal, ficken.
Ich weiß nicht, wie Valencia so sich momentan gibt. Keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall Bayern so, ja, keine Ahnung. Die werden sicherlich nicht rotieren und dann spielt wieder der erste Anzug. Oder sind wieder irgendwelche Leute verletzt?
Sieht gut aus. Bin ich
schlecht informiert, ey. Scheiße.
Gomez ist wieder fit.
Ein paar angeschlagene Spieler, also Ribéry, Badstuber und Gomez, aber sind eigentlich alle im Kader, soweit ich weiß.
Okay, gut. Ja, dann... sollte das machbar sein, zumindest einen Punkt zu holen.
Und was wolltest du jetzt Böses sagen?
Ich ärgere mich manchmal so während den Spielen über die ständigen Flanken, die dann da reinkommen. Das nervt mich manchmal, dass irgendwie der Ball einfach nach außen gespielt wird und dann spielt irgendwer eine Halbfeldflanke so total dämlich in die Mitte.
Du bist ein Analyst, du darfst dich nicht ärgern. Gar nicht so sowas.
Klar, Mann.
Das ist ja auch ein bisschen eben eine der Veränderungen in diesem Jahr, also weil die meisten Mannschaften das Zentrum zustellen, hat man sich jetzt einfach angewöhnt, verstärkt über die Außen zu kommen. Ist zwar nicht so effizient,
ja,
aber wenn man es öfters macht und wenn die Außen offen sind, ist es ja effektiv. Also.
Klar, aber über die Außen kommen heißt ja nicht, irgendwelche Halbfeldflanken reinzubolzen. Also das kann man ja
gar nicht. Wenn man es nicht besser kann, dann macht man das so.
Ja, dann ist das aber ein Problem, was zumindest teilweise auftritt.
Ja, wenn man vorne einen Spieler wie Mann hat, der einfach solche Bälle dann verwerten kann, dann überbrückt man das Mittelfeld. Ist halt ein Problem, wenn die Bälle nicht gut kommen, aber so generell würde ich das jetzt nicht ganz so scharf verurteilen, muss ich sagen.
Ich schon. Nee. Also ich meine, eine Halbfeldflanke ist ja, also nur weil das Zentrum zugestellt ist, muss man ja nicht aus dem Halbfeldflanken, weil kann man ja trotzdem noch zur Grundlinie durchgehen.
Eben.
Woraus entsteht denn deiner Meinung nach dieses Problem, Tim?
Ich habe leider das Spiel in Nürnberg nicht gesehen, muss ich zugeben.
Aber dann sind die Halbfeldflanken, die du bemängelst, ja wahrscheinlich auch nicht in dem Spiel passiert.
Ja, auch. Das hat mich nur gerade wieder dran erinnert. Es ist irgendwie so eine generelle Tendenz, dass das halt manchmal passiert, dass vorhandene Strukturen vielleicht auch nicht ausgespielt werden oder dass sie gar nicht entstehen, dass man, wie soll man das denn erklären? Ich will jetzt...
Zu wenig Selbstbewusstsein und zu wenig Vertrauen ins System vielleicht und zu viel bisschen Undiszipliniertheit im Spielaufbau vielleicht?
Nee, würde ich jetzt nicht so als erstes sagen. Also vielleicht vertraut man manchmal zu sehr auf die Spieler und lässt die Spieler machen und die Spieler flanken von aus dem Halbfeld rein. Ja. Ach, ist doch
scheiße. Zu aktionsorientiert, nicht musterorientiert genug
im Denken. Ja, jetzt wurden aber deine schönen Wörter verraten.
Ja, dazu mache ich eh noch. Muss ich kurz vielleicht, erkläre ich kurz in einem Abriss. Wir haben aber noch eine viel bessere Staffelung, aber so als kurzer Einwurf, als Anhaltspunkt. Wir hatten uns erdacht zur Beschreibung von psychologischen Angriffsansätzen, aktionsorientiert, musterorientiert, sprich aktionsorientiert. Der Spieler denkt, wenn er den Ball hat, was mache ich mit dem Ball? Er denkt mehr über sich selbst nach und schaut von sich aus, und musterorientiert ist eine kollektivere Denkweise, die man ja sieht, wenn man zum Beispiel Barca sieht, dass da nicht mehr die einzelne Aktion im Vordergrund steht, sondern mehr so die kollektive Bewegung, und man versucht den Gegner mehr über über das Muster halt, was man erzeugt, also auszuspielen.
Quasi egoistisch gegen Mannschaftsdienlich.
Kollektiv, naja, nicht unbedingt, aber in die Richtung
geht. Aber so vereinfachend
ist er. Vereinfachend.
Und Du bist jetzt hier der neutrale Beobachter, was die Bayern angeht. Siehst du auch diesen Halbfeldflanken-Egoismus, nenne ich ihn jetzt mal?
Ja, kein Egoismus, kein Egoismus. Das ist ein doofes Wort.
Ja gut, das ist aber ein doofes Wort. Halbfeldflanken einfach, dass zu viele Halbfeldflanken geschlagen werden.
Ich habe bis jetzt von Bayern diese Saison leider sehr wenig gesehen. Ich glaube, was habe ich denn gesehen? 3 Champions-League-Spiele oder so, das war's, glaube ich, schon. Das
passt ja perfekt
jetzt mit dem Champions-League-Spiel morgen. Und vielleicht 1-2 Bundesliga-Spiele, und da ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Also hat mich jetzt auch gerade gewundert, der Vorwurf. Ich fand zum Beispiel gegen Lille waren sie unglaublich sicher und unglaublich konsequent darin, die Muster auch auszuspielen, wobei Lille es natürlich auch erlaubt hat. Also sie standen da sehr optimal auf dem Gegner und konnten das sehr gut machen. Ich könnte es jetzt nur aus Statistiken ableiten. Also ich habe gesehen, dass sie gegen Borisov, glaube ich, 50 Flanken hatten oder so, die alle rausgeköpft wurden. Das ist natürlich relativ heftig. Die haben auch 4-3-2-1 gespielt. Aber ansonsten muss das in Spielen gewesen sein, die ich nicht gesehen habe, weil ich habe einfach auch sehr wenig Spiele gesehen. Von daher kann ich es leider nicht beurteilen. Was sagt mir René dazu?
Ja, warte, darf ich noch mal kurz was?
Nein.
Der sagt, Tim.
Also, ich glaube, das kam jetzt so rüber, als würde Bayern nur aus dem Halbfeld alle Bälle reinbolzen. Das ist natürlich nicht so. Also, das ist Meckern auf hohem Niveau, keine Frage. Aber ich finde, dass sie relativ inkonstant sind, dass sie manche Spiele haben, wo sie es überhaupt nicht machen, und dann denkt man sich halt, wieso verfallen sie jetzt dann und zu dem und dem Zeitpunkt auf einmal völlig da rein und haben dann überhaupt keine Bewegung und Wechselwirkung, die sie auf einmal vorher hatten. Also das ist irgendwie manchmal relativ komisch, dass sehr große Schwankungen dabei sind, die aber zu Saisonbeginn war es eigentlich so, dass die positiven Sachen fast immer überwogen haben und dass eigentlich fast immer das gut funktioniert hat. Jetzt in den letzten 1, 2, 3 Spielen ging es aber meiner Meinung nach ein bisschen nach unten. Und es kam immer häufiger dieses individuell auch orientierte Spiel durch.
Frage, meinst du, ist das Leverkusen-Spiel in deiner Betrachtung mit drin?
Ob das ein Spiel ist, wo ich sage, zu viele Flanken?
Ja.
Nee, würde ich jetzt nicht als exemplarisches Spiel nehmen.
Weil das ist jetzt, glaube ich, so das jetzt einzige Bundesliga-Spiel von Bayern, was ich die Woche gesehen habe. Da fand ich es auch nicht. Nein.
Okay, dann nicht.
Sorry. René? Ja? Nochmal eine
Minute. Nein, ich darf ja nicht. Ich wollte erstmal sagen,
jeden Mund.
Ich glaube, dass einerseits taktikpsychologisch, das heißt, wie stark verdichtet der Gegner das Mittelfeld, wie weit sind die Räume auf außen offen. Das heißt, wenn sie Platz haben, dann gehen sie durch. Ich meine, das hat ja sogar Barstuber ein Tor bei Flanke aufgelegt. Ich glaube, das hat keiner von uns geglaubt vor der Saison. Ist passiert, weil da einfach
hast die Räume offen waren. Hast du nicht geglaubt?
Ja, jetzt kommt wieder die Kritik.
Ja.
Es dürfen wir nicht raustropfen lassen hier.
Auf jeden Fall, ich glaube, das hängt auch davon ab, wie viel Platz ist. Es gibt vielleicht ein Sicherheitsdenken, das sich insbesondere jetzt mit dem Vorsprung ein bisschen manifestiert, und dass das eben deswegen jetzt in letzter Zeit wieder öfter vorkommt. Dazu hat man natürlich noch ein bisschen an der Aufstellung herumgespielt in letzter Zeit, doch viel dotiert, besonders für Heinkes Verhältnisse. Ich glaube, dass effektiv eingesetzte Spieler, also über 180 Minuten, ist von allen Top-Vereinen in Europa, ist Bayern Dritter auf einer Stufe mit Barcelona und ganz, ganz knapp hinter City und United, also von den Minuten und eingesetzten Feldspielern, die auch wirklich eingesetzt wurden, also nicht 25 Minuten, sondern wirklich über 180 Minuten. Das heißt, sehr, sehr viel rotiert. Das sind eigentlich nicht so Feinkes Stärke war letztes Jahr, aber jetzt hat man diesen Kader.
Aber vorletztes Jahr.
Bleiben wir mal bei diesem Thema hier, wirklich Rotation. Ist das etwas, was ihr positiv seht, halt mit dem Aspekt schonen und mehr Leuten Einsatzzeiten geben, oder ist das auch etwas, wo dann die Eingespieltheit auch da leidet?
Also ich hatte bis jetzt den Eindruck, dass es überraschend gut funktioniert, ohne dass die Eingespieltheit darunter leidet. Also irgendwie Martinez kam, ich glaube, was war das erste Champions-League-Spiel? Gegen Valencia kam er, glaube ich, das erste Mal von Start rein und wirkte direkt, als würde er schon ein Jahr dort spielen. Also die meisten Spieler spielen ja auch sehr nah an ihrem Naturell in dem aktuellen System und werden auch sehr nah an ihrem Naturell eingesetzt. Und deswegen finde ich, dass sehr viele Sachen sehr gut intuitiv klappen. Und also mein Eindruck war, dass das sehr gut passt und dass die Rotation richtig angewendet wird in den richtigen Situationen und mit dem richtigen Fokus und dass da die Eingespieltheit wenig drunter leidet.
Ja. Gegenrede.
Ja, natürlich, es hängt da aber auch, man muss ja sehen, so eine kurzfristige Rotation ist ja nicht das Problem. Es geht darum, ob die Eingespieltheit verloren geht, wenn man das oft macht, über einen längeren Zeitraum, weil eben wirklich jeder nur einen Einsatz hat, dann wieder mal nicht und dann wieder schon und der Gegner sich an das Grundsystem orientiert und dann diese Spieler sich auch an Grundsystem orientieren und dann aus dem Grundsystem nicht wieder schnell einfach verändert werden kann. Also das heißt, wenn du Spieler hast, die durchgehend spielen und du kannst ihre Rollen leicht anpassen, geht das einfacher, als wenn du Spieler hast, die nicht durchgehend spielen, dann erst einmal die Grundposition in der spielphilosophischen Ausrichtung finden müsstest und dann willst du sie nochmal verschieben. Also ich glaube, das ist doch ein bisschen fehleranfälliger. Vielleicht nicht signifikant, wenn man es sehr gut macht, aber es kann auf jeden Fall ein Problem werden. Bis jetzt hat es natürlich gut geklappt, doch man muss sehen, ob die Bayern vielleicht nicht gerade jetzt eben in diese Phase kommen, wo sich diese negativen Punkte anfangen zu manifestieren. Also man hat schon gesehen, dass das Nürnberg das
ganz gut
gemacht hat, dass die in den Anfangsspielen doch etwas stärker waren, dass es auch in der letzten Saison ein bisschen so war, wo dann neue Spieler in die Mannschaft kamen, nämlich Robben, glaube ich, war das, und nicht nur er, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was eigentlich traurig ist.
Tatsächlich Robben.
Ja, war eigentlich nur Robben und
Schweinsteiger,
war aber halt ausgefallen.
Okay, ja, genau. Ja,
aber da hat es ja nicht rotiert weiter.
Aber auf jeden Fall. Ja, nicht rotiert, aber es geht darum, dass neue Spieler, die keineswegs individuell schwächer waren, in die Mannschaft kamen und dadurch diese erste Grundformation finden mussten. Und gegen diese Grundformation kann man einfacher vorgehen als gegen eine Mannschaft, die sich bei gleichem Spielermaterial sehr gut verändert. Also einerseits fällt mir auch das eine oder andere, also die angesprochene Bartstuber-Flanke, fällt mir ein, dass eben der erhöhte Außenfokus generell oder auch aus anderen Ligen, Mourinho macht das ja sehr gut, Barcelona unter Pep war ja das Paradebeispiel, wie man sich ohne veränderte Formation, ohne veränderte Aufstellung an die Gegner anpassen kann. Und ich glaube, das ist mit einer Rotation sehr schwer und sehr knapp zu machen.
Da noch eine Frage noch
kurz. Aber haben sie sich nicht gerade in der Rotation, da, also durch die Rotation auch ein bisschen angepasst? Also bei Lille war es jetzt so, dass ja dann Alaba auf Linksverteidiger ging, was ja gerade gegen diese eingerückten Stürmer von Lille extrem gut funktioniert hat und gerade die richtige Anpassung war. Also,
ja, aber das ist ja aber schon eine formative Veränderung. Also das ist ja wirklich, stimmt. Da verändert man die Grundformation, wenn man nicht mit einem asymmetrischen Spiel spielt, wo auch am Anfang der Saison hat man ja oft gesehen, dass Badstuber hinten blieb und Dante mit Aufrücken, das auch wirklich gewollt war. Ich glaube, ich habe mit dir mal die Szene beredet, wo Dante in der Mitte steht, den Ball hat, Badstuber hat sich fallen gelassen und hat ihn gedeutet, ja, rücke auf, Also mit der Hand gedeutet, geschrien. Ja. Und das hat man ja dann in letzter Zeit nicht gesehen. Also das würde ich eher als eine Anpassung des Grundsystems sehen.
Ja, ja, klar. Aber ich meine, aber kann man damit nicht auch den Effekt eben herbeirufen, den du meinst, dass man sich aus dem Grundsystem anpasst, indem man das
den
Grundsystem
verändert?
Also ist ja dann eine Möglichkeit.
Ja, man ruft den gleichen Effekt herbei, nur eben ein bisschen eine andere Vorgehensweise. Aber ja, im Prinzip sieht das praktisch gleich aus, natürlich.
Eine kurze Frage noch zu den Bayern, und zwar eine populäre These in diesen Tagen immer wieder zu lesen, die Bayern seien abhängig von Ribéry. Tim, was hältst du von dieser These?
These reimt sich auf Käse.
Ich glaube, dass da auf jeden Fall was dran ist, ja. Also, es gab vielleicht, nein. Also, es ist nicht ganz falsch. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Man hat es in den letzten, gerade in dieser Saison und in der letzten Saison eigentlich oft gehabt, dass wenn gerade mal nichts ging oder nicht so viel ging, dass dann Ribéry oft einfach den Ball bekommen hat, läuft an zwei, drei Gegnern vorbei, läuft einfach vorbei zur Grundlinie, bringt einen Ball rein, Tor. Es war oft und das ist dann halt ein wirklicher Dosenöffner. Und das kann man auch nicht bestreiten, glaube ich. Also sie sind nicht irgendwie komplett abhängig, dass sie jetzt ohne Ribéry, wenn sie ohne Ribéry eine ganze Saison spielen müssten, dass sie dann irgendwie nicht mehr in die Champions League kommen würden oder so. Also das nicht, aber es ist schon merkbar, würde ich sagen, ja.
Du hast die These gerade Käse genannt, Martin, wenn ich das richtig verstanden habe.
ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob es so gemeint war, aber ich finde die These an sich so ein bisschen so stumpf, dass ich den mal raushauen wollte. Nee. Ja, ich finde, man macht sich extrem einfach, wenn man sagt, dass eine Mannschaft von einem Spieler abhängig ist. Denn das klingt immer so, dass das halt irgendwie man ohne ihn irgendwie eine grundlegende Änderung hat. Okay, gibt Spieler, bei denen das ist, aber Ribéry ist, denke ich, kein so ein Spieler, wo sich dann irgendwie die gesamte Basis des Systems verändert. Also ist ja ein Spieler, der dann eben für die Durchschlagskraft sorgt, wie halt Tim sagt, dass er dann entsprechend eine Situation, wo man mannschaftlich geschlossen vielleicht den Gegner nicht so richtig knacken kann, wo er dann einfach mit Gewalt durchgeht. Quasi, wenn die Musterorientierung nicht geht, kann er die Aktionsorientiertheit reinbringen, um das Wort wieder aufzugreifen. Damit kann man alles erklären, das ist super. Das ist natürlich wichtig, auch um noch ein Stück mehr Durchschlagskraft, um noch ein bisschen mehr Luft nach oben zu erschließen. Aber man macht sich's auch zu einfach. Also ich sehe es nicht so, dass jetzt irgendwie Bayern ohne Ribéry irgendeinen Gegner nicht schlagen könnte oder dass sich was grundlegend verändert, sondern ich denke, Bayern kann auch ohne Ribéry jederzeit, sind ja auch mit Shaqiri und so breit genug besetzt, können jederzeit eigentlich ein Spiel machen, wo sie gut genug für einen Gegner sind, und zwar deutlich gut genug für einen Gegner, und wenn sie ein Spiel machen, wo sie nicht gut genug für einen Gegner waren, dann kann das nicht an einem Spieler liegen.
Also, ich hätte dazu zwei Punkte.
Ja.
Also erstens würde ich mal sagen, dass ich bin ein bisschen zwischen diesen zwei Punkten eigentlich in der Mitte drin. Natürlich kann man über ihr setzen.
Wir sehen es doch relativ gleich gerade.
Ja, natürlich kann man, ja, aber ich bin nochmal dazwischen. natürlich kann man über ihr setzen, aber ich glaube, du unterschätzt ein bisschen nicht nur, dass er diese Durchschlagskraft mitbringt auf links, sondern dass er, wenn man sagen würde, ein kreativer Flügelspieler, dann passt das auf sehr wenige Spieler so gut, wie er auf Ribéry da macht. Extrem viele Vorlagen, auch extrem viele Pässe, Bewegungen. Auf unserer Seite wurde schon x-mal gesagt, Kroos spielt nur gut, wenn Ribéry spielt. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Kroos sich in diese Räume bewegt, die Ribéry öffnet.
Ja, haben ja sehr
dann viel eben hast stimmt. du eigentlich fast schon eineinhalb Spielgestalter mehr, als wenn Ribéry nicht spielt. Weil Ribéry macht von außen so viel, auch kreativ, auch von den Passmustern, von der Schnelligkeit der Spielweise, vom Überbrücken des Mittelfelds und trotzdem den Ball nicht verlieren oder zumindest nicht, nicht ohne Gefahr auszuüben zu verlieren. Und ich denke, dass das würde doch wirklich stark fehlen, aber man könnte es eben auf eine andere Art und Weise ersetzen.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Zweiter Punkt, wir reden jetzt fast 25 oder 20 Minuten über Bayern. Also wir sind nicht beim Doppelpass. Ich würde jetzt gerne das Thema wechseln.
Ja, ja,
das ist Doppelpass, aber wir müssen nicht immer über den FCB. Wir können ja auch sehr gerne die super Arbeit von Steich bei Freiburg oder Tuchel bei Mainz oder sonst wem beachten. Wir können auch Champions League reden oder auch, keine Ahnung, Nord-Podcast machen. Hört sich total doof an, aber
ja, ich mach ein bisschen Themawechsel. Ja? Ich wollte schon gerade die Überleitung machen. Du hast ja nur noch dazwischen gekriegt.
Aber jetzt haben wir schon alle Nicht-Bayern-Fans abgeschaltet, die gerade zuhören.
Ja, gut. Da kann man nichts machen, aber
wir doch schneiden alles aus.
Dazu kurz, Bayern München gegen Valencia können sogar weiterkommen schon, weil Barthe spielt vorher gegen Lille um 18 Uhr.
Borisov verliert sowieso gegen Lille. Nächstes Thema.
Ja. Werden wir sehen. Das zweite Champions-League-Spiel dieser Woche, das heißt, also mit deutscher Beteiligung versteht sich, heißt Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam, beziehungsweise andersrum, die Borussen reisen nach Amsterdam rüber, genauso wie Martin, wenn das noch steht.
Du hattest eventuell
rüber weiß, nach Amsterdam zu reisen.
Ich habe noch keine Karten. Ich gucke, wenn jemand noch Karten für das Spiel hat, schreibt bitte eine Mail an mr@spielverlagerung.de.
Wir wollen jetzt ähnlich wie bei den Bayern gar nicht so sehr auf das Spiel an sich eingehen, sondern auf die Entwicklung der Dortmunder in dieser Saison. Und du als Bayer, als Dortmund-Experte mal direkt gefragt, die Formkurve zeigt nach oben, würde ich sagen, oder?
Ich fand jetzt nicht, dass sie...
Ich fand gegen Fürth waren sie besser als gegen Augsburg.
Ja, also das hat was mit der taktischen Ausrichtung der Gegner zu tun. Die haben ja beide so ein bisschen eine zonale Manndeckung gespielt im Mittelfeld, was ja Anfang der Saison auch schon gegen Nürnberg relativ schwierig war für Dortmund. Und generell, also Dortmund ist nicht so gut gegen Manndeckung, weil sie halt ja mehr über die übers taktische Geschick und über die Ballsicherheit in Zwischenräumen kommen. Und sie haben nicht so viele Spieler, die über ihre Physis Gegner schlagend agieren können, was gegen eine Manndeckung ganz gut ist. Und das haben sie jetzt gegen, da hatten sie Probleme gegen Augsburg und das hat gegen Fürth besser geklappt. Also da hat man gemerkt, dass eindeutig dran gearbeitet wurde, indem halt Kuba und Perisic in so Halbraumpositionen pendelnd agiert haben und immer in unterschiedlicher Höhe standen. Und es gab da extrem viel Wechselwirkungen, dass einer rausgegangen ist aus der Spitze, ein anderer reingestoßen ist und gab da viel mehr Bewegungen, wo man gemerkt hat, dass da ganz bewusst versucht wird, die Manndeckungen auseinanderzuziehen und aufzustemmen. Und gleichzeitig hatte man ein bisschen mehr Ruhe im Aufbauspiel. Das war ganz gut. Also ja, also auf jeden Fall gegen die Manndeckung gab es jetzt in der letzten Woche einfach eine Weiterentwicklung.
Ja.
Ansonsten im Laufe der Saison würde ich sagen, das Pressing wird schleichend besser.
Wenn du sagst, es wird schleichend besser, dann sagst du aber auch, dass es mal in irgendeiner Form schlechter geworden sein muss.
Ja. Zu Saisonbeginn gab es Probleme im Pressing, ist ja ganz klar. Also die Frage war ja, wie man Kagawa halt defensiv ersetzen kann, damit man diese Stabilität, diese Kompaktheit, diese Variabilität und diese Verunsicherung des Gegners im Pressing, dass man die so umsetzt wie letzte Saison, wie man das macht. Das wurde zuerst mit einer Rückumstellung ein bisschen weg vom 4-4-2, von der 4-4-2-Grundordnung auf die 4-2-3-1 Grundordnung. Ein bisschen engeren Flügelspielern und ein bisschen tieferem Zehner sollte das erst gemacht werden über Reus als Zehner, was da nicht so richtig gut geklappt hat. Wurde ein paar Mal ganz gut umspielt und Götze wird immer mehr zum Kagawa im Pressing, sage ich mal. Also macht das besser, macht das eleganter, kann da, was er gegen, insbesondere gegen Xabi Alonso gut gemacht hat, dass er da so Kagawa ähnlich, wenn auch ein bisschen auf andere Weise, die Passwege zusperrt und für Verunsicherung beim Gegner sorgt. Das ist schon, ich habe den Eindruck, das wird so ganz langsam immer gefestigter. Und auch die Flügelspieler kommen irgendwie, finden ihre Balance besser, waren jetzt in den letzten Spielen immer mal so ein bisschen zu hoch gegen Freiburg, auch erste Halbzeit gegen Augsburg, da hatte man dann Probleme bei den zweiten Bällen, die jetzt dann immer in der Halbzeitpause dann behoben werden konnten, die glaube ich auch dafür sorgen, dass immer noch mehr Kompaktheit reinkommt momentan und das spielt sich alles auch ein bisschen mehr ein und so.
Also das war jetzt wieder der perfekte BVB-Vortrag. wenn Leute irgendwo in der Parallelwelt leben und von dem BVB in den letzten Wochen nichts mitbekommen hätten. Sie werden jetzt wieder auf dem neuesten Stand.
Schön.
Würde ich sagen, oder? Oder Sie, wie seht ihr das anders, René, Tim?
Also ich halte mich jetzt mal raus, sollen die zwei, soll der Dortmund-Experte und der Ajax-Experte mal machen. Eine Diskussion.
Ja genau, da können wir nämlich gleich hinreiten. Wie groß siehst du die Gefahr, die Ajax für Dortmund darstellt, Tim?
Ja, also die ist nicht abzustreiten.
Befürchte ich auch.
Wir haben ja schon im Hinspiel das Problem von Dortmund gegen dieses sehr breite und ja, man kann ja fast sagen, extremst breite Aufbauspiel, Auffächerung etc. gesehen. Und ich glaube, das wird auch am, wann ist das? Mittwoch, ne?
Mittwoch, 20.45 Uhr.
Ja, die Uhrzeit ist klar. Das ist ja nicht man auch
in Russland.
Ja, genau. Das wird man auch Mittwoch zu sehen bekommen. Wenn ich jetzt mal hier kurz angeben darf. Zum Beispiel hatte Ajax am Wochenende in der Liga hervorragende 82% Ballbesitz. Sind wir alle ganz, ganz stolz drauf. Und
beim 2:0 Sieg über Venlo.
Ja.
Wenn mich das nicht täuscht.
Oho, da hat sich wer informiert. Super Moderator.
Und ja, das wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen. Ich glaube schon, dass Ajax da was hinkriegen kann, wie das dann mit Durchschlagskraft aussieht. Ich bin mal gespannt, was Viktor Fischer so macht. Ich glaube, dass der möglicherweise von Beginn an spielt. Hat das jetzt zweimal hintereinander. Viktor Fischer.
Was ist das?
Das ist ein Offensivspieler, auch so ein Däne. Dänische Connection bei Ajax.
Krass.
Ja, ja.
Das ist 18, ne? Das
auch so ein 8er, 10er oder wie?
Super Talent.
Ja, spielt aber meistens auf dem linken Flügel. Okay. Und bricht dann ein bisschen durch. Also muss auch relativ viel für Durchschlagskraft sorgen, hat ein paar Tore gemacht irgendwann jetzt mal. Ja. Also ich bin gespannt, was der so macht, wenn er ran darf, aber ich glaube schon. Babel ist vielleicht,
weiß ich nicht. Ja, das jung ist, wenn man im Hinspiel, ran darf, dann haut man sich ins Zeug.
Das war ja im Hinspiel dann, glaube ich, auch ein Faktor, den Dortmund ganz gut nutzen konnte gegen Ajax, dass die Flügelspieler von Ajax relativ breit blieben. Und man deswegen gewissermaßen, dass Dortmunds Außenverteidiger quasi die Außenstürmer und die sehr weit aufrückenden Außenverteidiger quasi in einem Raum verteidigen konnte fast, die dann also, und so hat man dann die Breite im Aufbauspiel ein bisschen gekippt.
Ja, also
und wenn die Außenstürmer dann noch mehr in die Mitte gehen, wird es glaube ich noch schwieriger.
Ja, also ich habe gerade nachgeguckt, beim letzten Spiel haben sie ja auf beiden Seiten also breit agiert. Also jetzt haben sie ja, Burichter ist ja jetzt auf die rechte Seite gewechselt und spielt auch auf dem inversen Fuß, also hat auch ein Tor gemacht, jetzt gegen Venlo und ja. Also wird möglicherweise eine schwierige Aufgabe, vor allem weil Ajax jetzt ja noch eine Chance hat und zumindest den dritten Platz sichern will.
Ja, wie sind denn die, welcher Sechser spielt momentan?
Paulsen, also das Mittelfeld unverändert eigentlich.
Okay. Was ist eigentlich Mittelstürmer? Macht das jetzt Eriksen oder wie ist das?
Normalerweise macht das Eriksen, ja.
Agiert er
das da als für bewegliche uns 9 oder? Interessant.
Agiert er da als bewegliche 9 oder wie macht er das? Also?
Ja.
Spielt er da frei? Ja, weil eigentlich heißt, ist ja Eriksen ist ja ein Mittelfeldspieler und Fischer ist ja eigentlich ein Mittelstürmer, ne? Also ausgebildeter, glaube ich.
Ja, das weiß ich nicht, ob er ausgebildet ein Mittelstürmer
Fischer
ist.
Fischer links und
ja, Fischer geht halt in die Räume rein, ne? Eriksen spielt
ja, klar,
vielleicht
Eriksen
wie ein Zehner ungefähr, könnte man sagen.
Aber als Mittelstürmer nominell.
Aber als Mittelstürmer. Also es ist nicht so, dass er jetzt sich pausenlos also zurückfallen lässt, ne?
Ja, ja, nee, ist klar. Ja, so eine hohe spielmachende Neun.
Halbhohe spielmachende Neun.
Ja.
Okay, ja. Okay, das ist ziemlich interessant. Also wenn die jetzt da Fischer auf links haben, da immer ja, ein verkappter Stürmer ist in gewisser Weise, auch mit dem nach innen ziehen und alles, ne? Bearbeiten da einmal. Das klingt ziemlich gut, müsste man.
Ja,
wird man sehen, wie das dann funktioniert, falls sie das
Eriksen machen. Hat im Hinspiel auch noch gar nicht im Sturm gespielt, ne? Stimmt,
das kam jetzt. Nicht. Nee,
das kam mit City.
Das war gegen City, ja. Vor City in der Liga. Eins von den zwei Spielen auf jeden Fall.
Ja, ja. Stimmt. Also ist das auch neu.
Jetzt ist das, aber, deshalb habe ich das noch reingebracht. Das könnte eventuell interessant werden.
Ja. Muss man abwarten. Ist ja auch eigentlich, ich weiß gar nicht, ob mal jemand mit irgendwie konsequent mit Spielaufbau und falscher Neun gegen Dortmund gespielt hat. Das wird ganz interessant, wobei Dortmund ja mit den dann schon mit aufregenden Innenverteidiger spielt und das, glaube ich, ganz gut kontern kann. Aber ja, also das würde ich vermutlich eher als Schwäche sogar sehen. Also könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht Babel zurück in die Spitze geht. Der hat ja das im Hinspiel ziemlich gut gemacht und da ein paar Bälle sehr gut gehalten. Wobei ich persönlich sehr viel lieber Eriksen zugucke als Babel. Ja. Aber,
ich glaube, Babel ist aber verletzt.
Ach so, okay.
Aber gegen Venlo haben sie auch mal getauscht. Also De Jong hat dann oftmals auch in der Spitze agiert. Und Eriksen im Mittelfeld. Also es war nicht so klar wie davor. Okay. Also sie haben es auch mal gewechselt zwischendurch, relativ oft sogar. Also die Anordnung, die dann eigentlich im ersten Saisonteil sozusagen vorhanden war. Aber De Jong ist ja auch einer, der sich gerne mal zurückfallen lässt.
Ja, na gut. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie da das...
wie rechnest du denn? Du hast ja schon gesagt, Martin, im Vorgespräch, dass du mit einem Unentschieden schon zufrieden wärst.
Ja, logisch, dann wäre Dortmund weiter. Hä, habe ich das gesagt?
Nee, wäre Dortmund dann weiter?
Dann wäre Dortmund weiter, ja, auf jeden Fall.
Das stimmt. Na, du hast gesagt, du hast auf Unentschieden getippt, auf jeden Fall.
Hä? Habe ich nämlich nicht.
Du hast gesagt. Wir haben darüber gesprochen, ob wir tatsächlich Champions League besprechen sollten und du meintest, ach, gibt doch eh Bayern-Sieg, Schalke-Sieg und Dortmund unentschieden.
Ach so, das, ja. Ja. Ja, kann sein.
Ja, nein, aber gehst du da aus, dass Dortmund dieses Unentschieden holen kann oder wird das eine schwere Aufgabe, wie Tim das gerade dargelegt hat?
Ich gehe davon aus, dass es können, aber ich gehe davon aus, dass es schwer wird. Also es wird sicherlich ein ganz spannendes Spiel mit sehr viel wo beide Mannschaften nah ans Limit gehen wollen und es wahrscheinlich auch schaffen werden. Und dann wird mal sehen, in welche Richtung das ausschlägt. Also im Hinspiel hat man ja gesehen, es kann so ausschlagen, dass das Ajax das Ding komplett dominiert und es kann so ausschlagen, dass das Dortmund das Ding komplett dominiert im Pressing. Und da wird man sehen, was diesmal passiert. Also ich denke, es kann wieder in beide Richtungen gehen und bin mal gespannt.
Ja, spannend wird es nicht nur in Amsterdam, sondern auch auf Schalke. Da können nämlich die Schalker auch das Ticket für die nächste Runde fertig machen im Spiel gegen Olympiakos Piräus. Wir möchten auch gar nicht zu viel darüber verlieren, weil wir auch noch damit zu tun haben werden mit dem ZDF. Es wird von uns wie immer eine Vorschau geben und die Live-Analyse auf zdfsport.de. Deshalb aber nochmal ein kleines Thema, das auch schon auf unserer Seite behandelt wurde. Und zwar vom guten René, der hat einen Artikel über Hüntelaar geschrieben. Und die Frage, befindet sich Hüntelaar in einer Krise? Wie schätzt du das abseits des Artikels vielleicht auch nochmal mit dem Zusammenfassen, was im Artikel steht, ein, René?
Aber okay, ja, ich grätsch ganz kurz rein, okay? Ich hau gleich noch einen Artikel zu Leverkusen raus, wo ich auch erkläre, warum Schalke einfach generell im letzten Spiel jetzt überhaupt nicht ins Mittelfeld kam und überhaupt nicht ins Zentrum. Und da hing Hüntelaars Quietness eher damit zusammen und nicht mit Hüntelaar, will ich vielleicht kurz ergänzen. Und jetzt, René.
Das mit Hüntelaar ist ja nicht nur deswegen, dass er sich viel bewegt, sondern eben auch einmal gegnerabhängig, zweitens eben eine veränderte Spielanlage, vielleicht formabhängig und auch die Statistiken, die im Artikel vorkommen, sind ja ein bisschen überzeichnet und auch eben nur ein Spiel. Sie schlagen zwar natürlich sehr gegen Hüntelaar aus, aber wie gesagt, Statistiken sind Lügen, weiß ja jeder. Es war halt eine interessante Spielerei. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Hüntelaar schlecht ist, aber er war einfach schon mal besser, da müsste man die Ursachen finden, um das zu beheben. Wobei ich glaube, dass die das schon machen werden. Also Hüntelaar ist ein super Spieler. Ich hoffe, er bleibt in der Bundesliga. Ich glaube, hat nicht Louis van Gaal gesagt, dass er der beste Star vom Stürmer der Welt ist. Also ist sicher auch ein bisschen übertrieben, aber da gehört er einfach hin in den Strafraum und ich habe es sehr, sehr oft gesehen, dass er einfach die meisten Kilometer abspult und das eigentlich sehr oft unabhängig vom Ballbesitz und von der Höhe und von allem und vom Ergebnis. Also kann man positiv sehen, muss man aber nicht. Und ja, wüsste jetzt nicht, was ich da sehr viel
drüber reden sollte. Du hast jetzt aber sehr diplomatisch von dir ausgedrückt. Du hast gesagt, ja, kann man positiv sehen. kann man negativ sehen.
Ich sehe es nicht so
positiv. Muss man die Ursachen für finden. Wie siehst du es denn?
Man hat mit Affel ein Spieler sich sehr viel bewegt. Man hat mit Holtby ein Spieler sich sehr viel bewegt. Dann hat man Jones, der sich viel bewegt. Dann hat man Gott persönlich als Sechser. Und auf welches Spiel Verfahren, der auch ein verkappter Stürmer ist. Da muss dann nicht Huntelaar noch auf die Flügel ausweichen, die Tiefe verlieren und den Gegner kompakter in der Mitte stehen lassen. Besonders nicht, wenn der linke Spieler ein inverser Spielgestalt ist und der rechte Flügelstürmer verkappter Stürmer, der das aber trotz eigentlich ziemlich gut macht, egal wie jetzt der Gegner wirklich spielt, finde ich. Verfahren ist bis jetzt in der Saison eigentlich sehr konstant, sehr stark.
Hat übrigens, Huntelaar hat auch jetzt gegen Leverkusen, blieb er sehr offensiv eigentlich. Also hat sich nicht so viel rausbewegt aus dem Sturmzentrum.
Haben die jetzt gespielt gegen Leverkusen, oder?
Ja.
Okay. Ja, vielleicht hat er meinen Artikel gelesen. Ich hoffe es mal nicht, aber...
Wahrscheinlich. Ich gehe davon aus. Also,
ja. Du gehst ja auch davon aus, dass Gomez irgendwann auf den Flügel spielen wird.
Nach dem Gegner. Hat er doch schon.
Ja, gleich die Woche drauf, ne?
Ja.
Man sieht halt, was man sehen will.
Aber gegen Olympiakos Piräus müsste es doch eigentlich reichen, oder? Martin, du schreibst ja die Vorschau für ZDF.
Ich werde mir dann später nochmal ein paar Minuten vom Hinspiel gönnen, das habe ich nicht gesehen. Habe da nur die Analyse vom Kollegen Pelka gelesen und aber Piräus ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil die spielen halt sehr flügellastig und dadurch nicht besonders gut, aber ziemlich konstant. Also die können, wenn mal irgendwie der Dings, wie heißt der Ex-60er Linksverteidiger Hollebas, wenn der mal irgendwie eine richtig gute Flanke reintritt und dann dann kann ja mal einer reingehen per Kopf oder vielleicht auch mal zwei. Als Dortmunder ist man da ja sowieso, hat man da seine Erfahrungen. Aber zumal auch Schalke, glaube ich, die Mitte besser verteidigt als die Flügel im Generellen. Aber halt dafür dann im Luftzweikampf gut ist. Von daher, wenn sie Pech haben, kann da schon mal was durchrutschen. Und vielleicht dann, defensiv ist Piräus gut, also wird nicht leicht. Aber normalerweise wird es so, keine Ahnung, wahrscheinlich 10-5 Schüsse für Schalke und ein 2-0 oder so. Aber wenn sie Pech haben und die Chanceverwertung nicht mitspielt, also platt machen werden sie Piräus wahrscheinlich nicht.
Und zumal dann kann
ja was passieren.
Da nochmal, du bist ja auch immer bei Schalke so ein bisschen am Draht für unseren Artikel für Reviersport.
Ja.
Und ich habe jetzt nur die letzten 3 Spiele gesehen. Ich fand, da ist aber auch ein leichter Abwärtstrend erkennbar, oder? Siehst du das anders?
Welche Spiele waren das jetzt, außer Leverkusen?
Leverkusen war gegen Bremen und davor weiß ich gar nicht mehr. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Spielaufbau so ein bisschen Probleme macht, aus der Abwehr heraus.
Ja.
Siehst du das nicht so? Kannst auch gerne Nein sagen.
Nee. Also gegen Bremen es waren halt zwei Gegner, die das... Also Bremen und Leverkusen waren, glaube ich, beides ziemlich passende Gegner für Schalke, weil Leverkusen hat die, also ich finde, Bremen kommt extrem, Schalke kommt extrem viel über die Halbräume, über die Offensiven, und wenn man sie da raushält, dann haben sie halt Probleme, und das haben halt Leverkusen sowieso, wie gesagt, kommt dann noch ein Artikel, haben das extrem gut gemacht, weil sie das halt extrem gut können, und Bremen, ist zwar in diesen Halbräumen gerade extrem anfällig, schafft es aber gerade deswegen auch guten Gegner dann dort rauszuhalten. Also wenn man dann da reinkommt, wird es gefährlich, aber dafür kommt man schwer rein. Und deswegen hatten sie da, glaube ich, Probleme und sah dann wahrscheinlich so aus, dass sie sich sehr schwer tun, also beziehungsweise deswegen haben sie sich sehr schwer getan. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es ein prinzipielles Problem gibt. Aber naja, das Ding ist, Jones spielt statt Höger, das ist so ein leichtes Minus. Also Höger ist ein bisschen spielstärker als Jones.
Dafür kann Jones mehr gelbe Karten sammeln.
Das kann er aber dafür sehr gut.
Ja, das kann er sehr gut, ja. Jones, ja. Ich habe bei Twitter auch die These gelesen, dass die Spieler gegen den Trainer Stevens spielen.
Es wird ja sowieso überall gegen
den Trainer gespielt. Ja, das ist auch... Ja, aber bei Schalke scheint das ja irgendein aktuelles Thema zu sein. Ich habe das irgendwie... Es scheint an mir vorbeigelaufen zu sein, aber es scheint irgendwie Thema zu sein.
Aus welchem Grund soll denn das Thema sein?
Deswegen, ja.
weil angeblich auch die Spieler in der zweiten Reihe sich nicht geschätzt fühlen.
Und deswegen spielen die Spieler in der ersten Reihe gegen den Trainer.
Ja, die sind ja alle Kumpel.
Jetzt, wenn ich so finde, laut sage. Ich finde, ich sollte öfter auf der Bank sitzen. Ich schieße mein Eigentor.
Ich habe gehört, dass Cristiano Ronaldo ist ja unglücklich. Ich habe gehört, er spielt jetzt gegen Mourinho und hat im letzten Spiel 11 Mal geschossen und kein Tor gemacht. Das ist für mich eindeutig ein Zeichen, dass der gegen Mourinho spielt. Eine Entlastung dürfte wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich geht Heinkes nach der Saison zu Real, Mourinho zu Bayern.
Da müssen halt nur die Gegner müssen halt aufpassen, dann die Gegner von Schalke müssen halt aufpassen, dass sie Stevens nicht aufstellen, ja? Weil wenn die gegen den spielen.
Ja, aber was ist, wenn die Gegner für Stevens spielen? Also damit er nicht bei ihnen Trainer wird.
Das war bei Maga die Diskussion.
Dass die Gegner extra schlecht spielen gegen Wolfsburg.
Ja. Nee, dass die Gegner nicht Magath bekommen.
Mit Magath möglichst lange Trainer bleiben.
Okay, ja. Das.
Ja, nein, schön. Da haben wir jetzt mal wirklich die drei deutschen Champions League Teams abgearbeitet in einem Podcast. Soll niemand sagen, wir reden nicht über die deutschen Mannschaften. Nächste Woche werden wir uns mal um die Bundesliga kümmern, denke ich, oder?
Ja, wir machen einfach in der Winterpause so von Weihnachten bis Neujahr.
Ja, oder so. Jeden Tag einen dreistündigen
Podcast. Wir haben ja gesagt, jetzt Mannschaft. Wieder jede Woche.
Da ist ja nicht so viel Fußball. Freunde haben wir keine. Ein bisschen Familienfeiern und dann können wir 8 Stunden Podcast haben. Dann so.
Jingle Bells und dann Weihnachtsbaum. Na naja, gut. Ey, ich bedanke mich wieder mal Jingle bei euch drei.
Was sind wir jetzt schon fertig?
Das war's schon, ja.
45 Minuten. Keine Nachspielzeit, keine zweite Halbzeit. Also ich finde das ziemlich schwach.
45 Minuten? Du musst ja auch mal gucken hier mit alten Säcken wie mir. Die haben nicht die Kondition von 90 Minuten. Die müssen nach 45 Minuten raus. Ja,
da fehlt einfach ein Führungsspieler. Da wird dir die Kondition in die Lungen scheinen.
Du solltest mehr rauchen.
Jetzt wo Magath frei ist, könnte er uns auch mal trainieren, finde ich.
Stimmt, wollen wir Magath ranholen.
Mein Na gut, Knie nein. ist schon kaputt. Also ich liege jetzt eh wieder ein halbes Jahr wahrscheinlich flach. Da brauche ich keinen Magath. Mit dem kann ich nur Schach spielen.
Immerhin.
Ich liebe meinen Sweeper.
Ja. Sweeper. Schöne Grüße nochmal an Herrn Hoeneß.
Schöne Grüße an Herrn Hoeneß. Vielen Dank an euch. War wieder ein interessantes Gespräch. Danke auch an den ruhigen Tim.
Was
der uns wieder.
War Tim dabei?
Der uns über den holländischen Fußball aufgeklärt hat. Also, ja. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
Tschüss.